Hier ist Radio X und ihr hört die Sendung Gegenstandpunkt, Forum Gegenstandpunkte hier auf Radio X. Heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, Olympia, China, Tibet und wir. Ja, und das ist ja auch das Schlagzeilenthema der letzten Wochen. Ein blutiger Aufstand der tibetischen Mönche und ihrer Anhänger gegen China. Eine ebenso blutige Niederschlagung des Aufstands durch die chinesische Obrigkeit. Tja, und all dies wird berechnend bezogen auf eine Unruhe, auf die Olympischen Spiele dieses Jahres in Peking, die Unruhe in Tibet. So hört man und liest man, ist auch so organisiert worden, jetzt im Vorfeld der Olympischen Spiele, auf die Olympischen Spiele bezogen, um damit die internationale Öffentlichkeit auf Tibet aufmerksam zu machen. Dies also das Umfeld unserer Sendung und ja, die öffentliche Welt, die Welt der Öffentlichkeit, Politik, veröffentlichte Meinung, all dies ist voller parteilicher Berichterstattung, die ihre Kundschaft mit moralischen Argumenten jeden Kalibers ausstatten. Im Westen weiß jetzt jeder, der es wissen will und so sehen will, dass die Chinesen böse und brutal sind, Völkermörder und wer gleich daran denkt, so wie die Juden, nein, jedenfalls kulturelle Völkermörder seien sie, weil in Tibet nicht ein Gottkönig herrschen darf. Journalisten und Politiker, die sonst Separatismus und religiös-politischen Fundamentalismus bekämpfen, erklären uns heute, dass gegenüber China anderes gilt. Dort soll der Dalai Lama die 14. Wiedergeburt eines Gottes höchste Autorität sein dürfen. In China und unter den Chinesen auswärts geht die parteiliche Aufregung natürlich auch gerade umgekehrt. Sie rufen Verleumdung, Ungerechtigkeit, Herabsetzung und so weiter. Wir hier im Forum Gegenstandpunkt wollen gegen diese ebenso aufgeregte wie verlogene Aufregung ein paar kritische Argumente setzen. Vielleicht ist es ja so, dass die eine, der andere eine solche Alternative von kritischen Argumenten einmal prüfen möchte. Allerdings, das möchten wir gleich voraus und warnend sagen. Bei unserer Sendung wird am Ende keine Parteinahme stehen. Am Ende werden wir weder parteilich sein für seine Heiligkeit, den Dalai Lama. Wir werden auch nicht parteilich sein für die Volksrepublik China. Und auch die westlichen Außenpolitiker und die publizistischen Meinungsmacher hier bei uns werden bei einer Prüfung ihrer Stellungnahmen nicht gut wegkommen, versprochen. Um in das Thema hineinzukommen, Tibet, Olympia und so weiter, mit größter moralischer Wucht, geradezu athletisch und mit einer ausgesuchten Heuchelei, so als wären sie gedopte Leistungssportler, hauen sich die Parteien das Argument Olympia nur so um die Ohren. Da schreien die einen, China ist unwürdig, diese Olympischen Spiele, diese friedlichen Spiele auszurichten. Olympia in China, rufen sie, das sei ein Missbrauch der olympischen Idee durch einen Unrechtsstaat. Und umgekehrt, natürlich, das geht auch, die Chinesen rufen, die Proteste, die seien überhaupt ein Angriff auf die Idee des olympischen Friedens. Also schauen wir uns das einmal an. Schauen wir einmal in diesen Sumpf hinein. Olympische Spiele der Neuzeit. Worum geht's denn da? Nun ja, laut Gründer und Charta der Olympischen Spiele, da kann man vernehmen, Olympia ruft die Jugend der Welt zum friedlichen Wettstreit im Sinne der Völkerverständigung. Der Gründer wusste schon, was er tat. Er hat sich bezogen auf eine Welt voller Gegensätze, Kriege und so weiter und hat sich nicht um die Gründe dieser Kriege kümmern mögen, sondern hat gesagt, nein, die Völker müssen zusammenkommen, die Völker müssen einfach zu Spielen zusammenkommen. Wir treten sportlich gegeneinander an. Dieses Kinder, vertragt euch doch bei einem Gründer von Spielen nun gut. Er selbst, und das ist interessant und das gilt bis heute, hat festgelegt, politische, religiöse, rassistische Kundgaben sind während der Spiele verboten. Und das ist interessant. Die Nationen der Welt haben sich dieser Idee sofort angenommen, sie haben sie sich zunutze gemacht, sie sind die Mitveranstalter von Olympia und diese staatlichen Veranstalter, die ihre nationalen olympischen Komitees einrichten, sie alle wissen ganz genau, es gibt eine notorische Konkurrenz der modernen Nationen. Sie alle wissen, es gibt Gegensätze, Gegensätze hässlichster Art, und zwar im ökonomischen, im politischen, ja sogar im militärischen Verkehr der Nationen untereinander. Und sie haben sich entschlossen und sehen es als nützlich an, für 3 Wochen Olympia davon einmal abzusehen. Diese Nationen, die teilnehmen an Olympia, inszenieren ganz kontrafaktisch einen Nationenverkehr einer heilen Welt. Für diese Zeit sollen die Gegensätze, Scharmützel, Konkurrenten, Anstrengungen, ja selbst die Kriege der wirklichen Welt einfach einmal als unwesentlich ausgeblendet sein. Und in dieser Zeit bei Olympia, da sollen die Völker sich einmal friedlich gegenübertreten. Völkerverständigung soll zelebriert werden. Dieser schöne inszenierte Schein zeigt schon, Olympia, das ist eine Sphäre der Heuchelei. Olympia, das ist das Ideal einer, das verlogene Ideal einer Konkurrenz der Nationen, und zwar alle 4 Jahre als wiederkehrende Institution.
Ja, also das friedliche Völkermessen bei der Olympiade. Gut, das eine ist ja nun wirklich nicht in Abrede zu stellen. Bei den Olympischen Spielen, da messen sich die Völker einmal nicht mit ihren marktwirtschaftlichen Wachstumsraten oder mit ihren Armeen, was ja sonst zum Alltag der modernen Völkerkonkurrenz locker mit dazugehört, sondern da messen sich Sportler. Bloß dieser Inter-Nationalismus von Olympia, die Jugend der Welt kommt mit Friede, Freude, Eierkuchen zusammen und so weiter, das gerät nichtsdestotrotz in jeder einzelnen Nation auf dem Globus zu einem veritablen Festival des Nationalismus. Da verrate ich ja nun wirklich kein Geheimnis. Die angetretenen Sportskanonen, so heißen die ja schon, die Sportskanonen, und hin und wieder werden die Rundfunkreporter gerügt, weil sie sich ein gar zu militantes Sprachgebrauch für ihre Übertragungen zurechtgelegt haben. Also, diese angetretenen Sportler da, die treffen sich dort ja nicht als Privatleute, die ihre jeweilige Idiotie dort ausleben. Idiotie, bitte um Verzeihung, ich muss das so hart ausdrücken, weil erstens mal ist es mir schon absolut nicht nachvollziehbar, wieso ein Mensch unbedingt 6,10 Meter Stab hochspringen können muss. Und zweitens ist es mir noch viel weniger nachvollziehbar, wieso die Pharmaindustrie das Beste tut, um aus solchen Idiotien per Dopingmittel auch noch Erfolgsidiotien zu machen. Also deswegen urteile ich da so hart über diese Leutchen. Aber das soll jetzt gar nicht der Nachdruck sein. Mein Nachdruck hier an der Stelle besteht darin, darauf aufmerksam zu machen. Die treffen sich ja nicht als Privatleute, die ihren Privatspleen da ausleben. Das könnte einem ja am Ende egal sein. Sondern die treffen sich dort als nichts weniger als die Beauftragten ihrer Nation für Sporterfolge. Und in den Sporterfolgen dürfen sich die Angehörigen der jeweiligen Nation dann selber bespiegeln. Olympia ist nach der Seite hin nichts weniger als ein inszeniertes Highlight für jene schädliche Haltung, die man wohlwollend Patriotismus nennt. Also eine Haltung, in der von allen sozialen und politischen Gegensätzen innerhalb einer Nation abgesehen wird, in die die nationale Staatsgewalt ihre Leute hineintunkt, und eine Veranstaltung, in der die per Staatsgewalt erzwungene Gemeinsamkeit deutsch oder amerikanisch oder chinesisch oder was weiß ich, wo diese erzwungene Gemeinsamkeit als ein echt starkes Gemeinschaftserlebnis genossen werden soll. Und wenn das klappt, wenn dieses Highlight des Nationalismus stattfindet, dann gilt genau das als Ausweis eines total gelungenen, eines total harmonischen Verhältnisses zwischen oben und unten, zwischen Staat und Volk im jeweiligen Land. Alle modernen Staaten, die wissen ganz offensichtlich Bescheid um die Produktivkraft des Nationalismus. Sie überlassen auf dem Felde des Sports ja wirklich nichts dem Zufall. Dafür haben sie diverse Millionen übrig für Dopingmittel und dann auch wieder für Dopingkontrolle. Sie organisieren eh und je schon den Sport in nationalen Verbänden, die sind dann dem Innenminister zugeordnet, und treiben sau viel Anstrengungen, damit der olympische Medaillenspiegel den hohen Rang abbildet, den die Nation sich in der wirklichen Welt und im wirklichen Staatenverkehr zumisst. Ich finde, das ist schon ziemlich viel Aufwand dafür, dass, wie man von Sportfunktionären und bedarfsweise auch von Politikfunktionären hört, dass Sport und Politik zwei ganz verschiedene Sachen sind.
Ja, und in einer anderen, zweiten Hinsicht sind Olympische Spiele natürlich auch noch ein Höhepunkt des Nationalismus. Das Ausrichten von Olympischen Spielen soll der Ausrichternation enorm viel Anerkennung in der Welt eintragen. Das steht fest. Es bewerben sich um die Ausrichtung von Olympischen Spielen eh nur Staaten, die viel Macht, viel Ökonomie, viel Ansprüche in der Welt haben, also echte Wuchtbrummen. Und solche, die meinen, sie sind auf dem Weg dazu und es steht ihnen zu. Da wird einiges in die Waagschale geworfen. Die wirtschaftlichen Potenzen einer Nation, die Riesenstadien zum richtigen Zeitpunkt fristgerecht fertig baut. Da wird eine perfekte Organisation der Großveranstaltung hingelegt, und zwar als Ausweis nationaler Leistungsfähigkeit. Ja, und dann wir Deutschen als Ausrichter der Fußball-Weltmeisterschaft, ja, da wird man sich erinnern, der fröhliche Charakter eines solchen nationalen Großereignisses, das inszenierte harmonische Wohlfühlen von uns allen, den Gästen und den Gastgebern, die doch alle zusammengehören und gemeinsam Völkerfreundschaft zelebrieren. Jawohl, das gehört dazu. Der Genuss die eigene staatliche Einrichtung, den eigenen Staat, die eigene Nation, die nationalen Einwohner vorzuführen als das ist eine Größe, an der kann die Welt nicht vorbei. Und unser Nationalcharakter ist so etwas von toll, dass er selbstverständlich jede Anerkennung verdient. Auch das ist natürlich bei einer Olympiade das, was die Nationen anstreben, die eine solche ausrichten. Es ist alles darauf ausgerichtet, Ehre für die Nation zu beanspruchen und zu bekommen. Bei Olympia ist also auf dem Feld eines, nicht auf der Basis des ökonomischen, politischen, militärischen, sondern eben in diesem Überbau der Weltkonkurrenz. In diesem Überbau der Weltkonkurrenz ist alles darauf angelegt, ein Abbild für den Rang attestiert zu bekommen, den die Nation in der Welt samt deren sehr handfesten Abteilungen zu Recht für sich einnimmt. Und auf diesen Ertrag legen die Bewerber für Olympia im 20. und 21. Jahrhundert jede Menge Wert. Alle Staaten, die über so etwas entscheiden wie die Vergabe von Olympia, wissen das. Sie stellen es in Rechnung. Sie beziehen sich darauf. Sie kalkulieren genau mit diesem Anspruch auf Ehre und damit ist die sogenannte Trennung von Sport und Politik endgültig als schlechter Witz klargestellt.
Nächste Abteilung. Auch die Volksrepublik China war saumäßig scharf auf genau diese Sorte Anerkennung, wie sie jetzt charakterisiert worden ist. Die Volksrepublik China hat den Zuschlag für Peking als Austragungsort der Olympischen Spiele im Jahr 2001, glaube ich, war das gewesen, als die endgültige Überwindung ihres früheren Außenseiterstatus in der globalisierten Welt von Marktwirtschaft und modernem Staatenverkehr gedeutet. Als weltweite Anerkennung, dass China jetzt in dieser Welt angekommen ist und das ist für China dasselbe, dort angekommen zu sein und gleich eine führende Stellung in dieser Welt einnehmen darf. Allerdings, die Sache mit der Anerkennung durch auswärts, die hat einen Pferdefuß. Und den kriegt Peking jetzt ja gerade zu spüren. Diese Anerkennung, die kann auch wieder entzogen werden, wenn das Interesse gerade von mächtigen Ausländern dies nahelegt. Und wenn dies der Fall ist, dann steht sogar mit Olympischen Spielen und dem ganzen Drumherum ein zusätzliches Feld, eine zusätzliche Gelegenheit zur Verfügung, um einem Ausrichterstaat immerhin die Legitimität seiner Herrschaft abzusprechen. Das ist jetzt keine Übertreibung, sondern der in der jetzigen Debatte ja allseits bemühte Vergleich mit dem Boykott der Olympiateilnahme in Moskau und in Los Angeles anno 80 und anno 84, dieser Vergleich erinnert ja an diese Qualität eines Olympia-Boykotts als einer Feindschaftsansage an andere Nationen. Im Falle Chinas, nun ja, Boykott soll es nicht geben, bis jetzt jedenfalls. Nichtsdestotrotz muss man auch im Falle Chinas konstatieren, dass schon die im Jahr 2001 mit der Übertragung der Ausrichtung der Olympischen Spiele 2008 verabreichte Anerkennung der Volksrepublik China gleich noch mit einem dicken Vorbehalt versehen worden ist. Heute sowieso, aber auch damals schon, kann ich mich ja noch entsinnen, anno 2001, sind die Kommentare der hiesigen Verantwortlichen und Zuständigen dazu, dass Peking Olympia-Ausrichter 2008 geworden ist. Diese Kommentare sind gleich so ausgefallen. Und diese Ehre für China, die ist verbunden damit, dass China uns etwas schuldet von da an. China schuldet uns, nämlich, so ist das zusammengefasst dargestellt worden, China schuldet uns die durchgreifende Verbesserung der Menschenrechtslage in China. Und die Olympischen Spiele darüber hinaus sind gleich seinerzeit auch schon rubrifiziert worden als ein Mittel, um zu überprüfen, ob China diesem Anspruch unsererseits nachkommt und als ein Mittel gewissermaßen diese Bringschuld Chinas dort voranzubringen. Die Verbesserung der Menschenrechtslage ist seinerzeit als Aufgabe Chinas dargestellt worden. An China soll also in der hiesigen Interpretation ein nicht geringer Mangel zugange sein, wenn sie schon auf der einen Seite zu dem einzig menschengerechten System der Marktwirtschaft übergegangen sind und uns auch am chinesischen Kapitalismus teilhaben lassen. Das ist klasse. Bloß auf der anderen Seite ist an diesem Staat ein Mangel zu konstatieren. Nämlich bei ihm, das drückt doch Menschenrechtsmanko aus. Bei ihm ist das Verhältnis von oben und unten, von Staat und Volk, nicht gelungen. Also das, wo ich vorhin darauf aufmerksam gemacht haben wollte, der Patriotismus, der inszeniert bei jeder Olympiade und bei jeder Fußball-Weltmeisterschaft gefeiert wird und der für den Hausgebrauch gerade dieses gelungene Verhältnis von oben und unten zum Ausdruck bringen soll, genau dieses gelungene Verhältnis von Staat und Volk spricht man der Volksrepublik China mit dem Vorwurf, die Menschenrechtslage bedarf der Verbesserung, ab. Und stattdessen, also wenn es kein gescheites Verhältnis, kein Dienstverhältnis von Staat und Volk gibt, dann ist das Gegenbild davon in der hiesigen Deutung, dann muss es den chinesischen Machthabern ja wohl um so etwas wie um eine Gewaltherrschaft gehen. Noch anders gesagt, die Sache mit den Menschenrechten, die China uns anhand von Olympia dringend schuldet, die ist auch immer gleich so dargestellt worden. China schuldet uns die Öffnung seines bisher offenbar viel zu geschlossenen politischen Systems. Und wofür diese Öffnung gut sein soll, ist ja auch klar. Für viel mehr politische Einflussnahme durch die Matadore der globalisierten Welt. Also nichts weniger als ein Vorbehalt über die Rechtmäßigkeit der chinesischen Herrschaft in China ist mit diesem Menschenrechtstitel aufgestellt worden. Und der Anspruch von Seiten der westlichen Heimatländer des Menschenrechts, dass China gewisse Eigenmächtigkeiten des Regierens zugunsten einer Öffnung, also zugunsten von mehr Einfluss unsererseits, preisgibt. Ja, übrigens kann ich hier noch anfügen, und wie weit dann heute diese höchst kreative Debatte um Olympia-Strafmaßnahmen gegen China knapp unterhalb der Boykottschwelle gediehen ist, Das bietet ja wohl dann endgültig eine schöne Antwort auf die Frage, wo diese heikle Beziehungskiste zwischen Sport und Politik hingehört. Die Antwort darauf ist, Olympische Spiele werden im Bedarfsfall als eine zusätzliche politische Waffe gegen Ausrichterstaaten genutzt, die uns nicht passen.
Ja, ihr hört hier Radio X, ihr hört auf Radio X das Forum Gegenstandpunkte und wir beschäftigen uns heute mit der Frage Olympia, Tibet, China und wir alle als Schiedsrichter über die Welt und was sich gehört. Dazu wollen wir einige kritische Argumente anmerken, um in die aufgeregte Stimmung vielleicht doch die eine oder andere Überlegung hineinzutragen, damit vielleicht der eine oder andere einmal überprüft, was ist eigentlich los in den Schlagzeilen. Ja, werfen wir mal einen Blick auf das Thema Tibet. Denn dazu hört man ja einiges. Also, in Tibet gibt es durch Mönche und ihre Anhänger einen Volksaufruhr. Es werden Polizeistationen angesteckt, es werden Läden angesteckt, es werden Chinesen auf der Straße zusammengeschlagen und auch getötet. Und von der zuständigen Herrschaft wird mit brutaler Gewalt gegen alle, die dort einen kleinen Aufstand proben, vorgegangen. Sympathisanten werden eingesammelt, in Knäste gesteckt und so weiter. Ja, und jetzt? Jetzt braucht man bloß in die Zeitung gucken oder sich sonst umschauen. Hierzulande ist es so etwas wie eine fraglose Selbstverständlichkeit. Und die Kanzlerin sagt es, und die Sinnsucher, die sagen, ihnen sagt der Buddhismus sehr viel. Und der Friseur an der Ecke sagt es, der eine Tibet-Fahne aufhängt. Es spricht total gegen die Legitimität chinesischer Herrschaft, was dort passiert. Warum? Na, es seien doch eben, man brauche sich ja nur den Dalai Lama anzuschauen, Herzensgute, ihrer Religion und Kultur angehörige Mönche, die dort auf etwas bestehen, was doch jedes Völkchen gerne möchte. Und nämlich unter sich bleiben, keine Fremdherrschaft dulden und nach überkommener Tradition nur dem gehorchen, dem sie immer gehorcht haben. Und wenn einem das nicht passe, so müsste man doch trotzdem sagen, Gewalt darf doch kein Mittel der Politik sein und die Chinesen hätten sich gegen dieses Gebot eindeutig verstoßen, dagegen hätten sie also wirklich ganz grobe Verstöße und Fouls begangen. Vorsicht, Überlegung. Es ist eine Sache, wenn man erschrickt, dagegen ist, wie brutal politische Herrschaft ihren Herrschaftsanspruch gegen Untertanen, zumal wenn sie aufmüpfig werden, mit aller Gewalt durchsetzt. Und es ist eine Sache, wenn man darüber erschrickt, dass gegen Abspaltungstendenzen, Separatismus und so weiter eine Herrschaft Gewalt einsetzt, und zwar so, wie es Herrschaften gegenüber Abtrünnigen eben machen. Das ist ein sehr berechtigtes Erschrecken, denn man könnte darauf kommen, das spricht gegen Herrschaft. Das spricht gegen Herrschaft und ihr Mittel ist hier, dort wie anderswo nichts anderes als die Gewalt. Die Gewalt fällt einem nicht auf, wenn sie nicht gerade aktiv angewendet wird, wenn sich alle ihr unterwerfen, gilt es quasi als gewaltloser Zustand, aber auf nichts anderem als Gewalt beruht doch Politik, Herrschaft, Durchsetzung, das Gewaltmonopol des Staates. Hier im Fall Tibet, im Fall Tibet gegen China, da wird etwas anders geurteilt. Und das nur mal zur Überlegung. Hier wird die Sache ganz anders behandelt. Hier werden ganz anders Sympathien und Antipathien verteilt. Hier wird nicht Kritik von Herrschaft geübt. Hier wird nicht eingewandt, was Herrschaft mit Gewalt macht, warum Herrschaft so viel Gewalt braucht, sondern hier ist etwas ganz anderes unterwegs. Hier wird mit sehr viel Parteilichkeit für die eine und gegen die andere Herrschaft Partei genommen. Und dafür gibt es ja eine ganze Reihe von Belegen.
Ja, es ist einfach unübersehbar, wie ausgesucht hierzulande die Anteilnahme für die Tibeter ausfällt. Drei Beispiele. Stichwort Aufstand. Zu dem Aufstand stellen wir uns mal ganz positiv. Und seit wann halten wir denn hierzulande wie von selbst zu Aufständlern? Halten wir denn eventuell auch ganz von alleine zu den Palästinensern, die schlecht behandelt werden? Oder auf einem viel kleineren, geringeren Level, aber trotzdem kommt einem der Vergleichspunkt doch auch sofort in den Sinn. Als letztes Jahr bei uns die Proteste gegen den G8-Gipfel an der Ostsee da stattgefunden haben, da haben die hiesigen Politiker und Meinungsmacher diese Proteste doch gleich quasi in die Nähe von Aufstand und Terror gestellt und klargestellt, weg damit. Oder nehmen wir das Stichwort Religion. War da nicht was und ist vielleicht noch bei uns in Sachen islamischer Religion? Uns ist hierzulande im Stadtteil doch schon das Minarett im Industriegebiet zu hoch. Und islamisch geprägte Parallelgesellschaften können wir bekanntlich überhaupt nicht leiden. Und schon gar nicht können wir die leiden, wenn das religiöse Oberhaupt auch zugleich das weltliche ist. Nur zur Erinnerung, beim Islam ist der Mullah, der im Iran geistige wie weltliche Autorität verkörpern soll, der ist doch ein Schimpfwort. Beispiel 3, die völkische Selbstbestimmung. Seit wann gilt denn hierzulande, wir sind unbedingt für Basken, für Korsen oder für Iren, weil die ihre Fremdherrschaft einfach nicht mehr aushalten können? Tja, das Fazit ist arschklar. Kann man nicht, ist nicht zu widersprechen, dieser Befund. Nämlich, wir hierzulande in der Bundesrepublik als Meinungsmacher, wir können unsere Parteinahme für fremdbestimmte Völkerschaften also ganz gut sortieren und dosieren. Und nach welchem Leitfaden? Auch der Leitfaden ist so arschklar. Wir dosieren unsere Parteinahme für oder gegen solche Völkerschaften danach, wie unsere Herrschaft zu der jeweiligen auswärtigen Herrschaft steht. Punktum.
Ja, das, was Heinz dort dargestellt hat, das ist die Logik. Das ist die Logik, die gar nicht logisch hierzulande angewandt wird, zugemutet wird in der Parteilichkeit. Und wir hier mit unserem Gegenstandpunkt sind natürlich die Letzten, die sagen, wir wünschen uns, dass an jeden das gleiche der gleiche Maßstab angelegt wird. Wir sind die Letzten, die auf dem Gedanken rumreiten würden, ja, ja, gebt doch bitteschön dem einen religiösen Fanatiker das gleiche Recht wie dem anderen oder keinem oder sonst wie. Nein, wir wollen auf etwas anderes aufmerksam machen. Wir wollen darauf aufmerksam machen, die Heuchelei und Parteilichkeit liegt doch so auf der Hand. Dass Opfer staatlicher Repression automatisch für eine gute Sache stehen, das lassen die hiesigen Menschenrechtsverehrer von ganz oben bis ganz unten ja auch sonst nicht gelten. Nein, nein, Opfer staatlicher Repression, da teilen sie sich schon immer sehr genau ein. Uns geht es mal darum, gerade weil es so einen Hype gibt, jetzt um die Selbstverständlichkeit. Wir sind für die Tibeter. Es ist doch so, fast niemand bemüht sich um eine unvoreingenommene Beurteilung der Unzufriedenheit, die die Tibeter da an den Tag legen. Diejenigen, die jetzt mit Free Tibet T-Shirts herumlaufen und sie sich für die Disco zulegen, das kommt zurzeit gut, steht heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Diejenigen, die für seine Heiligkeit sind, vom Buddhismus garantiert keine Ahnung haben. All sie, die in den Schulen erfahren, man müsse jetzt unbedingt für dieses Völkchen der Tibeter sein. Vielleicht ein paar Argumente für die Auseinandersetzung. Also, klar doch, heißt es. Die Tibeter, die wollen doch nur zurück zu ihrer angestammten Lebensweise. Die wollen doch nur leben, wie sie immer gelebt haben. Ist das wirklich ein so ganz einfach zu übernehmendes, pauschales Kompliment? Ist es wirklich so hervorragend, eine Armutsgesellschaft mit einer Adelsschicht von Mönchen zu haben, für die die Armen zu sorgen haben, damit die Mönche ohne Arbeit sich auf das Nirvana vorbereiten können, in Klosterburgen? Ist es wirklich so, dass man dafür Partei ergreifen möchte? Soll man den Tibetern einfach sagen, Rückkehr zu frommer, feudaler Herrschaft? Wo die frommen Mönche es übrigens nicht allein der Frömmigkeit der Bevölkerung überlassen haben, ob dann auch genügend da war, sondern an Lebensmitteln und Töchtern und so weiter sich genommen haben, was einem Frommen eben zustand. Soll man, wenn man bemerkt, wie hässlich es ist, wenn mit Gewalt ein Völkchen, das bisher in feudalen Verhältnissen gelebt hat, wenn mit Gewalt ein Völkchen dem modernen, der modernen Welt, jetzt dem modernen Kapitalismus in China unterworfen wird, wie übel es diesen Leuten aufstößt, dass sie schlecht damit zurechtkommen, soll man einfach sagen, ja klar, angestammte Lebensweise, das ist es doch, das sollten die da haben. Bloß weil die angeblich zu diesem Menschenschlag haargenau passen? Und garantiert kein Internet, kein Schnellzug. Das Stichwort kulturelle Identität, ist das nicht eigentlich nichts weiter als die höfliche Umschreibung sozialpsychologisch von, die sind ebenso zurückgeblieben? Naja, das andere. Es heißt, das tibetische Anliegen, sie wollen doch gar keinen Separatismus, sie wollen doch nur Autonomie. Und Autonomie, und ist das nicht etwas ganz Feines, unschuldig und gewaltfrei? Schauen wir uns einfach an, wie die Autonomiebestrebung sich betätigt und wir stellen fest, diejenigen, die dort als Mönche auf die Straße gehen, diejenigen, die sie unterstützen, die sagen, sie ertragen fremde Herrschaft nicht, nein, Fremde überhaupt nicht, Chinesen nicht und Hui nicht und überhaupt aus anderen Gegenden Zugewanderte können sie nicht ertragen und sie erschlagen sie im Zweifelsfall. Tja, und das, da soll man sagen, ja klar, was denn sonst? Die Welt ist ja auch sonst voll von Schauplätzen, wo das höchste völkische Recht, das auf einen eigenen Staat, mit jeder Menge Gewalt sich Bahn bricht. Im Kosovo, ja, da musste man doch, wenn man anständig erzogen und von der Argumentation unserer Medien angetan war, doch gerade für die albanische Befreiungsarmee Partei nehmen. Die Ablehnung von Fremdherrschaft ist eben auch in Hinsicht auf den Fanatismus gerechter Gewalt nicht zu verwechseln mit einer Kritik an Herrschaft und Gewalt und wie sie auf die Menschen wirkt. Ganz im Gegenteil.
Hier gehört jetzt noch folgende Ergänzung her. Was den Dalai Lama selber betrifft, naja, das von mir aus, das mag schon sein, dass der da 150%ig gewaltfrei gesonnen ist. Ihr wisst schon, so von wegen Nirvana und so. Bloß andererseits, auch das ist ja eine Tatsache. Vom Nirvana ist der gute Dalai immerhin so weit entfernt, dass er in seiner Eigenschaft als politischer Repräsentant der tibetischen Sache, das will er ja sein, in dieser Eigenschaft ist sein politischer Verstand jedenfalls geschult genug, dass er weiß und sich nach besten Kräften daran zu schaffen macht, um die Macht, die der tibetischen Sache im Vergleich mit Chinas Macht fehlt, muss der Lama auswärts werben, und zwar bei den dort ansässigen, wirklich Mächtigen. Er weiß auch noch, dass er mit seiner Sache darauf angewiesen ist, dass besagte wirklich Mächtige damit für ihre Interessen in Hinsicht auf China etwas anfangen können. Vor einem Jahr ungefähr hat er sich, der Dalai Lama, ja noch darüber beschwert, dass er der Panda der Weltpolitik sei. Also quasi so der Kuschelbär, mit dem die wirklich Mächtigen sich gerne schmücken, sich am Ende aber doch nicht ernsthaft mit China wegen ihm anlegen. Aber wenn ich mir die Szenerie von heutzutage jetzt so anschaue, dann kann es ja durchaus noch darauf hinauslaufen, dass der Instrumentalismus, den westliche Mächte pflegen, mit Tibet, China, dumm zu kommen. Dieser Instrumentalismus, der scheint mir ja ziemlich vorangekommen zu sein in letzter Zeit, sodass der gute Lama vielleicht am Ende über seine beklagte Pandaisierung ja auch noch hinauskommt. Seine Aufwertung durch kalkulierte Empfänge bei Frau Merkel, bei Mr. Bush etc., knapp unterhalb der Staatsbesuchsschwelle, die haben sich jedenfalls bis ins angeblich streng abgeschottete Tibet herumgesprochen und die haben garantiert das meiste dazu beigetragen, einen Haufen dortiger Eingeborener zum Aufruhr gegen China im Vorfeld der Olympiade anzustacheln.
Ja, und was diese Leute wissen oder vielleicht nicht wissen, es ist eine eindeutige Kalkulation, ein Instrumentalismus gegenüber der Tibet-Frage und den Tibetern und ihrem Anliegen. Herr Bush, Frau Merkel, Herr Sarkozy und so weiter, Sie haben ja nicht mit einmal Buddhismus studiert. Sie sind ja nicht mit einmal religiös interessiert geworden, wenn Sie sich in den letzten Jahren entschlossen haben, wir laden uns den Dalai Lama einmal demonstrativ ein und zeigen so China, dass wir China in seiner Rechtmäßigkeit ein Stück weit anzweifeln, aber nicht zu sehr. Und die EU, die sich jetzt entschlossen hat, die Einladung an den Dalai Lama, die sie schon auf der Tagesordnung hatte, wieder zu streichen, weil man sich es ja einteilt mit dem Dalai Lama. Nun ja, das zeigt, die Realpolitiker, die dort Interesse an einem Gottkönig bekunden, Nein, sie wollen natürlich nicht Gottkönigtum einführen. Nein, sie haben es mit China. Es ist ein berechnendes Verfahren und es tut uns jedenfalls nicht wegen der Sache des Dalai Lamas und seiner Herrschaft, für die wir Partei ergreifen möchten, irgendwie leid, sondern sich klar zu machen, was haben eigentlich die großen Mächte, was haben die großen kapitalistischen Staaten, die jetzt so demonstrativ den Tibet-Protest pushen und dann auch wieder einfangen wollen, was haben sie eigentlich mit der Volksrepublik China? Dieser Frage wollen wir noch ein wenig unserer Sendezeit widmen, weil da geht man dann wenigstens in die wirklichen Fragen und nicht in die Überhöhung an die kleine Buddhisten, manchmal auch Fechterinnen und so weiter unserer Nationalmannschaft glauben. Wir wollen uns mit dem beschäftigen, was ist eigentlich inzwischen passiert, damit China, früher ein Unrechtsstaat, weil Kommunismus, dann ein toller Staat, weil Öffnung für den Kapitalismus, in der Zwischenzeit wieder ein ziemlicher Unrechtsstaat, weil, ja was, warum eigentlich was? Er soll ein Unrechtsstaat sein, dieser Staat China. Was hat ihn eigentlich wieder aufrücken lassen in der Liste derer, die man anfeindet, jedenfalls auf dem Gebiet des Ideologischen, des Olympischen, na eben des Rechtlichen. Unrechtsstaat bezweifelt ja, dieser Staat darf seine Bevölkerung beherrschen. Nun, da gibt es von früher her eine ganze Liste von Vergehen, die man China immer schon angelastet hat. Und die waren für sich schon interessant genug. Da gab es den Punkt geistiges Eigentum. Die klauen uns doch einfach unsere Patente. Oder die stellen manche Sachen her, die sind nachher noch giftig und man gibt sie den Kindern in die Hand und dann ist Gift im Spielzeug. Und so weiter und so weiter. All dies, nun ja, dies fällt ja noch in die Seite. Wir nutzen China aus. In China, dort kann man, sieht man einmal von den einigen Millionen Tibetern ab, hunderte von Millionen Arbeitern ausbeuten zu den billigsten Konditionen. Toll. Dort kann unsere Industrie ganz hervorragend Ausbeutungsbedingungen nutzen. So etwas Gutes haben wir noch nie gehabt. Hervorragend. Dort gibt es einen Markt. Wir können die Chinesen, wenn sie etwas Geld verdienen, ausnehmen. Das nützt unserer Wirtschaft und daraus schöpft unser Staat wiederum Stärke. All das hervorragend und immer mit dem Vorbehalt vorgetragen, diese Chinesen sollen genau das tun, was wir von ihnen verlangen. Sie sollen alles, was uns nützt, einrichten, aber bitteschön nicht unangenehm auffallen, nicht in unsere wunderschöne Weltwirtschaftsordnung, in unsere Weltordnung sich einmischen. Und dafür gelten dann Vorbehalte heutzutage wie: die Chinesen versauen die Lebensmittelpreise, kaufen doch einfach genau wie wir auf dem Weltmarkt Weizen auf und Reis. Sie versauen die Ölpreise, kaufen doch einfach Sprit. Die Chinesen, die kaufen unseren Stahl, die häufen Weltgelder an, mit denen dann chinesische Staatsfonds unsere Wirtschaft aufkaufen könnten. Das nennt man dann schleichende nationale Enteignung. Und in Afrika kommt uns China jetzt sogar beim Ordnen eines ganzen Kontinents in die Quere. Auffällig ist es. Einerseits sind dies alles Dokumente dafür, dass nach Chinas Einstieg in die Globalisierung auswärtige Interessen durch erfolgreiche Benutzung an der Einführung des Kapitalismus in China, der Ausnutzung der Armut dort für Geschäftserfolge beteiligt sind. Andererseits ist nicht zu übersehen, die Staaten vom Schlage Deutschlands oder USA oder Frankreich, sie betrachten Erfolg auf dem Weltmarkt und in Bezug auf Weltmacht ganz einfach als einen Besitzstand, der ihnen gehört. Erfolg gehört den Erfolgreichen, und zwar uns in Europa und den USA. Und in diesem Besitzstand, das wird bemängelt, in diesem Besitzstand ist China mit seinen Erfolgen offenbar eingedrungen, erfolgreich. Und gemäß der Logik der Weltordnung eines weltumspannenden, man kann auch sagen imperialistischen Ansatzes, tja, in dieser Logik hat Chinas Zuwachs an kapitalistischer und politischer Potenz neben dem angenehmen Effekt, dass die großen Staaten und also auch Deutschland an dieser Ausbeutung profitieren, beteiligt sind, einen ganz unerwünschten und das gar nicht als Nebeneffekt. China selber stärkt sich. Es wird durch den Erfolg selbst gestärkt, also befähigt, den angestammten Inhabern von Ausbeutung, Weltmarkt, Weltmacht überall allmählich als potenter Konkurrent entgegenzutreten. Und in der Logik der Weltmächte fordert das Maßnahmen zur Eindämmung dieses Eindringlings China, der dasselbe macht, was nur uns zusteht. Ausbeuten, Macht anhäufen, Reichtum anhäufen, der dieselbe für sich in Anspruch nimmt, das fordert geradezu die Eindämmung heraus.
Ja, worum es in diesem Bereich der gewissermaßen imperialistischen Hardware in den politischen Beziehungen der USA oder der europäischen Hauptnationen zu China geht, das zeigen ganz exemplarisch die hiesigen Beschwerden zum Eingreifen Chinas auf dem afrikanischen Kontinent. Die wollen wir jetzt gerade nochmal aufführen. Das sind im Wesentlichen drei Stück. Der erste Einwand heißt: China tritt als zusätzlicher Konkurrent um die dortigen Rohstoffe auf. Also die in Afrika produzierten oder aus der Erde gezogenen. Dabei haben wir für diese afrikanischen Rohstoffe doch längst die Verwendung festgelegt. Die werden gehandelt an den Rohstoffbörsen in London, in Chicago und so weiter und so zu. Und die Naturreichtümer afrikanischer Staaten, die sind gewissermaßen auf ewig im Voraus an ihre Gläubiger auswärts verpfändet. Jetzt kommt China daher und stattet afrikanische Staaten mit seiner Nachfrage, mit seiner konkurrierenden Nachfrage nach afrikanischen Rohstoffen sogar wieder mit so etwas wie einer Gelegenheit aus, dass die afrikanischen Inhaber dieser Rohstoffe ihre Kunden vielleicht auch mal wieder ein bisschen nach ihrem Vorteil taxieren können. Zweiter Einwand. China bietet afrikanischen Staaten Entwicklungshilfe und Kredite an. Und zwar ohne das mit politischen Bedingungen zu verknüpfen. Ein Skandal. Von wegen: keine politischen Bedingungen ist gleich lobenswerte Nicht-Einmischung in die Angelegenheiten auswärtiger Souveräne. Nein, die hiesige Lesart ist genau umgekehrt herum. Mit seiner unkonditionierten Entwicklungshilfe und Dito-Krediten bringt China unser Schuldenregime, unser fertiges Schuldenregime über die afrikanischen Länder durcheinander. Und nicht bloß das, sondern unser Schuldenregime wird durcheinander gebracht, dass wir bisher so schön mit politischen Auflagen für die dortigen Potentaten verbunden hatten, dass die quasi nach unserer Pfeife tanzen müssen. Dritter Einwand, und am schlimmsten ist es überhaupt: China hintertreibt mit seinen Beziehungen zu Afrika, die Phrase vom wechselseitigen Nutzen des internationalen Handels nicht gleich von aller Anfang an Lügen straft, China hintertreibt die Verbreitung der Menschenrechte auf diesem Kontinent. Es startet also dortige Regierungen mit gewissen Alternativen aus zur bislang alternativlosen Unterordnung unter die Machtworte aus den Heimatländern des Menschenrechts, die ja vielleicht nicht ganz zufällig mit den G7 identisch sind. Naja, es wird in Bezug auf Afrika ja auch gar kein großes Geheimnis daraus gemacht, dass Menschenrechte eine Chiffre sind für den Vorbehalt jederzeitigen Hineinregierens in afrikanische Staaten bis zum fälligen Regime-Change, so ein Fachterminus in den auswärtigen Beziehungen geworden mittlerweile. Und bei diesen erwünschten Verhältnissen, da sorgt China mit seiner Interessenpolitik, die sich jetzt in Afrika einnistet und sich in Afrika eine eigene Interessensphäre basteln will. Da sorgt also China doch allen Ernstes für eine gewisse Entlastung der dortigen Souveräne, oder soll man besser sagen, der dortigen Quasi-Souveräne, vor dem Einspruch, dem ewigen Einspruch aus den G7-Ländern und deren Oberhoheit. Und das weiß man in Afrika übrigens sehr zu schätzen, weil in Afrika ist Menschenrecht garantiert kein Lob, weil man dort die Qualität von Menschenrecht als politische Waffe gegen die ansässige Herrschaft ja laufend erfahren hat.
Also, zusammengefasst, woher kommt es eigentlich, dass China solche Einwände gegen die Rechtmäßigkeit seiner Herrschaft in der Zwischenzeit gerade bei Olympia jetzt einsammelt? Welche Kalkulationen stecken eigentlich bei den großen Mächten dahinter? Was sind die Kalkulationen der Großmächte USA in Europa, Deutschland, Frankreich, England und so weiter eigentlich mit diesem Staat China? Nun, China hat es geschafft, im Unterschied zum Russland der Jelzin-Ära, dass sein Wechsel von Sozialismus zu Kapitalismus, zu einer staatlich organisierten Ausbeutung des eigenen Volkes mit viel Elend und so weiter, mit der Stärkung seiner eigenen staatlichen Macht verbunden ist. Das stört. Immerhin so weit hat es China zur Stärkung der eigenen staatlichen Macht gebracht, dass es jetzt einen eigenen imperialistischen Übergang in Angriff nimmt. Es will seinerseits die globalisierte Welt benutzen und stößt dabei auf die Notwendigkeit zur Absicherung seiner Interessen, Chinas Interessen, eigene Einflusssphären zu erobern und zu sichern, genauso wie die Großmächte in Europa und in den USA. Und das wollen ihm diese etablierten Großmächte der imperialistischen Weltordnung keinesfalls durchgehen lassen. Sie entnehmen diesen Fortschritt Chinas, die dringliche Notwendigkeit, diesen Aufsteiger, der sich zum Konkurrenten da gemausert hat, einzudämmen. Diese Weltmacht China im Aufstieg ihrer Weltaufsicht zu unterstellen, dieser Weltmacht mit Ansprüchen machtvolle Ordnungsrufe zuzustellen, ihn zu sticheln, um zu zeigen, wer hat hier die Ordnung in der Hand, ihm mit der Menschenrechtswaffe ein Stück weit zu kommen und damit die Berechtigung chinesischer Herrschaft in Zweifel zu ziehen, inzwischen auch über einen ganzen Landesteil, alles fein abgestuft, der Anspruch auf Unterordnung ist auf jeden Fall herausgerufen, aber ohne Verschärfungen, die den Weltordnern wirklich schaden könnten, also keine Wirtschaftssanktionen, Einschränkung des Handels oder so etwas, nein, all das fein säuberlich abgestuft, damit klar wird, die Ausnutzung Chinas ist unsere Sache auf den Feldern der politischen und wirtschaftlichen Konkurrenz und China muss sich dem unterordnen und dafür auch bei Olympia die ganze Aufregung.
Ja, und für diesen guten Zweck, die Rangordnung in der wirklichen Weltordnung klarzustellen und durchzufechten, für diesen guten Zweck nehmen die europäischen Führungsnationen und die Amis die Gelegenheit gerne wahr, die ihnen das turnusmäßige Stattfinden der weltweit beliebten völkerfreundschaftlichen respektive nationalistischen Idiotie Olympia bietet. Aber diese Tauglichkeit unserer Werte für imperialistische Konkurrenzaffären der obersten Güteklasse braucht hiesige Anhänger von Menschenrecht und völkischer Selbstbestimmung ja nicht weiter zu irritieren. Oder? Vielleicht sollte sie es aber ein bisschen irritieren. Sonst sind sie einmal mehr die nützlichen Idioten für Imperialisten. Und das ist doch auf die Dauer auch irgendwie unterhalb der Menschenwürde, oder?
Das war die Sendung Forum Gegenstandpunkte.